SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Jetzt wird aufgeräumt bei der Post und der Postauto AG.
Ein langfristiger Wiederaufbau des verspielten Vertrauens ist nur mit einer neuen operativen Leitung bei Postauto, wie auch beim Postkonzern, möglich. Der Verwaltungsrat hat deshalb sämtliche Mitglieder der Geschäftsleitung Postauto freigestellt.
Im Zuge der Buchungsaffäre ist Postchefin Susanne Ruoff bereits zurückgetreten. Häfen geschlossen, Italiens neue harte Hand. Nur wohin mit den über 600 Flüchtlingen, die derzeit auf einem Rettungsschiff im Mittelmeer ausharren? Dann hat da jemand was von unsportlichen Russen gesagt. Der Breitensport feiert ein Comeback. Gesund wird in. Und um 13 Uhr...
Mir tut es leid für die grosse Hoffnung, die entstanden ist in der letzten Zeit in der Schweiz. Eine Vision ist weg.
Das sagte Adolf Ogi nicht gestern, sondern vor 20 Jahren. Warum die Schweiz mit ihren Olympiaträumen immer wieder scheitert. Unser Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Schönen Mittag. Nun sind sie da, die Untersuchungsberichte zur Postauto AG. Und sie sind gar nicht erfreulich. Urs Schwaller präsentierte die Ergebnisse heute am Hauptsitz in Bern. Es geht dabei um falsche Abrechnungen im Zeitraum von 2007 bis 2015. Die Schadenssumme gut 100 Millionen Franken. Wegen diesen Vorfällen ist ja Susanne Ruoff am Freitag von ihrem Amt als Postchefin zurückgetreten, wie gestern bekannt wurde. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim fasst zusammen.
Urs Schwaller beschönigt nichts.
Ich muss Ihnen sagen, ich bin erschüttert, mit welcher Energie Postauto ihre Buchhaltung manipulierte, systematisch Gewinne verschleierte und dadurch überhöhte Subventionen kassierte. Bund, Kantone, Geschäftspartner, Steuerzahlende wurden damit hinters Licht geführt.
Am meisten erschüttert habe ihn, dass offenbar die Kontrollen innerhalb der Post während all der Jahre versagt haben. All das könne er so nicht akzeptieren.
Für all das, was hier geschehen ist, gibt es keine Rechtfertigung. Es ist ein inakzeptabler Vertrauensbruch eines Unternehmens, das zu 100% im Eigentum des Bundes ist.
Einen Teil des Schadens von insgesamt 100 Millionen Franken hat die Post bereits bezahlt. Von den restlichen gut 78 Millionen wäre jeder Franken zurückbezahlt, verspricht Urs Schwaller.
Wir halten selbstverständlich unser Wort in Bezug auf die Rückzahlungen. Postauto, die Post wird jeden geschuldeten Franken zurückzahlen.
Als Konsequenz der Postauto-Affäre hat der Verwaltungsrat gleich ein ganzes Bündel an Massnahmen getroffen. Im Zentrum stehen vor allem die Verantwortlichen. Der Verwaltungsrat stellt die gesamte Führung von Postauto frei, aber auch die Konzernchefin Susanne Ruoff.
Aufgrund der Erkenntnisse aus den Untersuchungsberichten fehlt die Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit mit der Konzernleiterin Susanne Ruoff. Ich habe ihr das nach unserer Sitzung vom letzten Dienstag auch gesagt. Wir haben verschiedene Gespräche geführt mit ihr und auch mit ihrem Anwalt und haben ihr gesagt, dass die Vertrauensbasis fehlt.
Susanne Ruoff ihrerseits hatte bereits am Freitag ihren Rücktritt eingereicht, wie sie dann gestern bekannt gegeben hat. Die Manipulationen und die nun erfolgte Aufarbeitung betreffen lediglich den Zeitraum 2007 bis 2015. An der Medienkonferenz hat Urs Schwaller dann aber auch noch die jüngste Vergangenheit angesprochen. Hier hat das Bundesamt für Verkehr offenbar Vorbehalte, wie er vor einigen Wochen informiert worden sei.
Dass die subventionsrechtlichen Prüfungen für die beiden Jahre 2016-17 nicht genehmigt wurden.
Heute Nachmittag wird sich dann der Besitzer, der Bund, zu den Untersuchungen für die Jahre 2016 bis 2018 äußern. Der Bundesrat hat heute Vormittag bereits bekannt gegeben, dass er dem Verwaltungsrat der Post für das vergangene Geschäftsjahr keine vollumfängliche Décharge erteilen wird. Das heisst, auch die Verwaltungsratsmitglieder können in diesem Fall juristisch weiterhin zur Rechenschaft gezogen werden. Der Fall ist mit den heute publizierten Berichten und Massnahmen nicht abgeschlossen. Derzeit läuft noch ein Strafverfahren durch das Bundesamt für Polizei, das FEDPOL. In diesem Verfahren wird untersucht, ob die Post auch gegen das eidgenössische Subventionsgesetz verstoßen hat. Konkret geht es da um die Frage, ob staatliche Subventionen für regionale Postautodienste auch tatsächlich dafür eingesetzt wurden. Das FedPol rechnet damit, dass es Jahre gehen kann, bis hier ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt.
Das waren Informationen live von Matthias Heim. Vielen Dank. Und die Medienorientierung der Post, die läuft noch. Bundeshausredaktor Dominik Meyer ist also froh, noch etwas länger zuhören zu können, noch etwas mehr zu erfahren. Darum schalten wir jetzt zuerst kurz in die Nachrichten zu Annik Wangler.
Die Löhne in der Schweiz sind 2017 im Schnitt um 0,4% gestiegen. Doch die Teuerung hat die Lohnerhöhungen zunichte gemacht. Trotz mehr Lohn konnten die Leute sich also weniger für ihren Lohn kaufen. Die sogenannten Reallöhne sanken um 0,1%. Das zeigen die Zahlen des Bundesamts für Statistik. Es ist zum ersten Mal seit 2008, dass die Reallöhne in der Schweiz zurückgehen. Im vergangenen Jahr waren 9 von 10 Staustunden im Straßenverkehr auf Verkehrsüberlastung zurückzuführen. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Straßen Astra. Als Folge nahm das Verkehrsaufkommen auf den untergeordneten Straßen erstmals stärker zu als auf Nationalstraßen, wie das Astra weiter mitteilt. Rückläufig seien hingegen Staus aufgrund von Baustellen. Insgesamt staute sich der Verkehr auf den Nationalstraßen 2017 während rund 26.000 Stunden. Das sind rund 7,5% mehr im Vergleich zum Vorjahr. Papst Franziskus akzeptiert den Rücktritt von 3 chilenischen Bischöfen im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal in der dortigen Kirche. Einer der 3 Bischöfe leitet das Bistum von Osorno, das im Zentrum des Skandals steht. Die katholische Kirche in dem südamerikanischen Land soll Sexualdelikte eines Priesterausbildners gedeckt haben. Mitte Mai boten alle 34 Bischöfe in Chile ihren Rücktritt an. Ein in Hongkong bekannter Unabhängigkeitsaktivist muss für 6 Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht verurteilte den 27-jährigen Edward Long, weil er 2016 an Protesten teilgenommen hatte. Long ist der ehemalige Kopf der Unabhängigkeitspartei. Das Vorgehen der Justiz gegen die meist jungen Aktivisten sorgt in Hongkong immer wieder für Diskussionen. Kritiker befürchten, die Haftstrafen würden auf Anordnung von Chinas Regierung verhängt. Die Kryptowährung Bitcoin hat erneut an Wert verloren. Heute sank der Bitcoin zeitweise um 13% auf $6,650, berichten diverse Medien. Das ist der tiefste Wert seit 2 Monaten. Grund für das Kurstief ist ein erneuter Hackerangriff auf eine Handelsplattform von Kryptowährungen. Laut der südkoreanischen Kryptobörse Coinrail haben Hacker am Sonntag rund 30% der gehandelten digitalen Münzen gestohlen. Der Stromkonzern Axpo hat im letzten Geschäftshalbjahr weniger eingenommen und weniger verdient. Die Einnahmen aus der Stromproduktion und dem Handel gingen in den 6 Monaten von Oktober bis März um 15% zurück auf 2,5 Milliarden Franken. Der Gewinn halbierte sich auf knapp 200 Millionen Franken. Nach dem Nein des Kantons Wallis zu Olympischen Winterspielen im Jahr 2026 will ein Aargauer Komitee die Pläne für die Landesausstellung Switzra 27 in der Nordwestschweiz vorantreiben. Laut einer Mitteilung hätte sich die Projektplanung von Switzra 27 um rund 5 Jahre verschoben, wenn 2 Bedingungen erfüllt gewesen wären, nämlich wenn der Kanton Wallis eine Mehrheit für Sion 2026 zusammengebracht hätte und das IOC im September 2019 die Olympischen Winterspiele in die Schweiz vergeben hätte. Das Komitee will, dass die Landesausstellung 2027 in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Jura und Solothurn stattfindet. Die SRF-Krimiserie «Der Bestatter» wird eingestellt. Die 7. und letzte Staffel wird ab Januar 2019 ausgestrahlt. Das teilen das Schweizer Radio und Fernsehen und die Darsteller gemeinsam mit. Die 1. Staffel des Bestatters wurde 2013 ausgestrahlt. Das Wetter. Am Nachmittag ziehen aus Westen teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Vor den Gewittern gibt es 24 bis 28 Grad. Morgen hat es viele Wolken und dazu ist es gewitterhaft. Speziell in der 2. Tageshälfte muss verbreitet mit kräftigem Platzregen und Gewittern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad im Norden und 24 Grad im Süden.
Also kurz die neuesten Fakten zur Post. Postchefin Susanne Ruoff hat vor ihrer Kündigung das Vertrauen des Verwaltungsrates verloren wegen der Postauto-Affäre. Zusätzlich muss die gesamte Postauto-Geschäftsleitung gehen und Postpräsident Urs Schwaller spricht von erschreckenden Buchungsmanipulationen bei Postauto. Dominik Mayer im Bundeshaus. Die Post hat ihre Untersuchungen präsentiert. Schwaller redet da Klartext. Wir haben das vorhin gehört im Beitrag. Ist das Ausmaß der Tricksereien bei Postauto größer, als Anfang Jahr bekannt wurde?
Und ich habe noch nicht alle Seiten der Untersuchungsberichte lesen können, aber völlig neue Erkenntnisse zum eigentlichen Ausmaß gibt es bislang nicht. Postauto hat über Jahre hinweg mehrere Dutzend Millionen Franken Gewinn verschleiert mit Buchhaltungstricks. Das wussten wir schon, zum Beispiel dieses berühmte Pneu-Beispiel, dass da Pneus verrechnet wurden, die gar nie gekauft wurden. Das taucht wieder auf. Neu ist die Feststellung im den Berichten, dass bei der Post ein beträchtlicher Personenkreis gewusst habe von den unrechtmäßigen Buchungen und sehr deutlich wird, die Post wurde auch gewarnt von außen. Der Preisüberwacher hat laut Bericht vor 6 Jahren bereits die richtigen Fragen gestellt, ohne dass dies Folgen gehabt hätte. Das Unrechtsbewusstsein bei der Post sei verloren gegangen, bilanzierte vorhin der Verwaltungsratspräsident Schwaller.
Und darum muss ja auch die gesamte Postauto-Geschäftsleitung jetzt gehen. Postchefin Ruoff ist dem Untersuchungsbericht ja zuvorgekommen mit ihrer Rücktrittserklärung gestern. Ruoff sagt, sie trage keine Schuld, sie habe nichts gewusst. Ist das so?
Und die Postspitze behält ausgerechnet die juristische Würdigung unter Verschluss. Die juristische Würdigung in diesen Untersuchungsberichten konkret Antworten auf die Frage, wem was juristisch vorzuwerfen ist. Es ist also zurzeit offen, ob Susanne Ruoff auch in den Fokus der Justiz geraten könnte oder wird. Aber Verwaltungspräsident Schwaller belastet Ruoff ganz klar mit Worten. Sie habe über Jahre hinweg trotz zahlreicher Hinweise zu wenig nachgefragt, sagte er eben erst. Und in den Untersuchungsberichten heißt es, die Führungsorgane der Post hätten, Zitat, Kenntnis oder mindestens Hinweise auf die unrechtmäßige Buchungspraxis gehabt, Zitat Ende. Kommt noch als weiteres Element hinzu, auch Ruoff persönlich wurde von außen gewarnt. Laut dem Bericht hat sich der Preisüberwacher Ende 2012 direkt an Sie gewandt mit seinen Fragen, mit seinen Warnungen.
Apropos Urs Schwaller, apropos Postverwaltungsratspräsident, wie weiß ist eigentlich seine Weste?
Er selbst sagt, auch er müsse sich kritische Fragen stellen lassen. Er habe Informationen erhalten, bei denen die Alarmglocken hätten läuten müssen, vor 2 Jahren bereits. Fakt ist zudem, auch in seiner Zeit waren die Gewinnmechanismen bei Postauto offenbar zumindest fragwürdig. Die Post macht das geltende System nämlich heute rückgängig. Ja, es ist schon etwas, was auffällt. Bislang, mit Stand heute Mittag, müssen ausschließlich die operativ Verantwortlichen bei der Post den Kopf hinhalten, Konsequenzen tragen. Und Stand heute Mittag gibt es noch keine Konsequenzen für die Verwaltungsräte. Das wird zu kritischen Diskussionen führen.
Heute Nachmittag wird sich voraussichtlich auch noch Doris Leuthard äußern als Postministerin. Was bleibt politisch an ihr hängen von dieser Postauto-Affäre?
Stellen sich zum Beispiel Fragen zum Bundesamt für Verkehr, das Leuthard politisch verantwortet. Die Untersuchung zeigt auch, das Bundesamt war gewarnt 2013 bereits. Laut Darstellung der Untersucher ließ das Bundesamt die Angelegenheit Postauto aber lange auf sich beruhen. Das sei schwer verständlich und nicht nachvollziehbar, schreiben die vom Verwaltungsrat eingesetzten Untersuchungsexperten. Spannend ist natürlich dann auch die Frage, wie Bundesrätin Leuthard die Rolle und eben die Verantwortlichkeit eben der Verwaltungsräte beurteilt. Denn der Bund wählt diese Verwaltungsräte und ist somit auch politisch verantwortlich.
Wie das rauskommt, erfahren wir heute Nachmittag. Danke ins Bundeshaus, danke Dominik Mayer. Blick auf die Uhr, Rendezvous gleich 12.44 Uhr. Der neue italienische Innenminister Salvini wagt die Kraftprobe mit der EU und lässt über 600 Flüchtlinge warten auf einem Rettungsschiff im Mittelmeer. Und danach? Mieterschutz mal 4. Warum die Basler Bevölkerung mit ihrem Votum gestern selbst die rot-grüne Regierung überrascht hat. Wenn man knöcheltief im Korruptionssumpf steckt, dürfte es nicht so einfach werden, diesen Sumpf trocken zu legen. Bericht aus Kenia. Und vor 20 Jahren wollte das Wallis die Olympischen Spiele unbedingt, doch das IOC wollte die Spiele nicht im Wallis. Jetzt hätte das IOC die Spiele vielleicht gewollt im Wallis, doch jetzt wollten die Walliser nicht mehr. Blick zurück auf keine Liebesgeschichte. Ja, der neue italienische Innenminister Matteo Salvini zeigt harte Kante. Der Lega-Politiker will nicht, dass ein privates Rettungsschiff, die Aquarius, mit über 600 Flüchtlingen und Migranten in einen italienischen Hafen einfährt. Anlegen verboten ist Salvinis Order. Malta solle diese Menschen übernehmen, doch Malta will nicht. Italiens Abkehr von der bisherigen Flüchtlingspolitik im Beitrag von Franco Battel aus Rom.
Nicola Stalla ist derzeit auf der Aquarius. Sie treibt südlich von Malta und Sizilien im Mittelmeer. Stalla arbeitet für die Hilfsorganisation SOS Mediterranee und beschreibt, wen sie gerettet und an Bord genommen haben.
629 persone a bordo, 7 donne incinte, poi ci sono 88 minori non accompagnati.
629 Personen, unter ihnen 7 schwangere Frauen und 88 Minderjährige, die alleine ohne Eltern oder Geschwister unterwegs sind. Gemäß internationalem Seerecht müssten sie in einen nahen, sicheren Hafen gebracht werden. Das wäre ein Hafen auf Malta. Wie so oft, weil der kleine Inselstaat häufig noch näher am Ort der Rettung liegt als jeder italienische Hafen. Doch weil das kleine Malta begrenzte Kapazitäten hat, wurden die Geretteten in den letzten Jahren meist nach Italien gebracht. Dazu ist die neue italienische Regierung aber nicht mehr bereit. Innenminister Matteo Salvini sagte gestern ultimativ, entweder nimmt Malta diese Leute auf oder wir schließen unsere Häfen. Ob Italien dies gemäß internationalem Seerecht überhaupt tun darf, ist unklar. Klar ist lediglich, dass Italien den Rettungseinsatz der Aquarius von Rom aus koordiniert hatte. Nun stellt sich die Frage, ob die Flüchtlinge in der maltesischen, italienischen oder libyschen Rettungszone im Mittelmeer trieben. Auch das ein Faktor, der in diesem Streit zwischen Malta und Italien zu berücksichtigen ist. Doch auf die Klärung solch komplizierter Fragen können die 629 Flüchtlinge und Migranten an Bord der Aquarius unmöglich warten. Italien geht es dabei nicht nur um dieses Rettungsschiff, um diesen konkreten Einsatz. Italien will darüber hinaus ein Zeichen setzen. Die Zeit, in der Italien in fast jedem Fall seine Häfen für Rettungsschiffe öffnete, ist vorbei. Rom hat dabei nur vordergründig Malta im Visier, denn es ist klar, dass das kleine Malta nicht alle Geretteten versorgen kann. Italien zielt auf die EU und will erreichen, dass Flüchtlinge und Migranten auf andere EU-Mitgliedstaaten verteilt werden. Doch das hat bisher kaum funktioniert. In Italien gehen die Meinungen in dieser Frage weit auseinander. Dass die EU Italien im Stich gelassen habe, beklagen hier viele zu Recht. Genauso viele aber kritisieren scharf, dass Innenminister Salvini nun dieses Schiff mit seinen Hilfesuchenden dazu nutzt, Druck aufzusetzen.
Franco Battel in den Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Gleich vierfach hat die Basler Stimmbevölkerung gestern Sonntag die Position der Mieterinnen und Mieter gestärkt. 4 Initiativen kamen durch und zwar überraschend deutlich. 2 Initiativen picken wir jetzt raus. Erstens haben Leute, die in Basel wohnen und dort angemeldet sind, neu ein Recht auf eine bezahlbare Wohnung. Und zweitens soll künftig auf ältere Mieterinnen und Mieter Rücksicht genommen werden. Die sollen nämlich nicht aus ihrer Wohnung vertrieben werden dürfen, indem man die Wohnung total saniert und dann den Mietzins über Gebühr erhöht. Diese beiden Grundsätze stehen nun also auch in der Basler Kantonsverfassung. Ja, Cedric Eichhorn in Basel, ändert sich denn jetzt auch was auf der ganz konkreten Ebene?
Ja, das ist im Moment noch etwas schwierig zu sagen. Beide Initiativen sind abstrakt und die genauen Auswirkungen lassen sich erst abschätzen, wenn Regierung und Parlament die Vorlagen umsetzen. Klar ist aber, die sogenannte Wohnschutzinitiative fordert einen strengeren Kündigungsschutz. Der Staat soll Sanierungen verbieten können, wenn diese darauf ausgelegt sind, die Rendite in die Höhe zu treiben. Man will so günstigen Wohnraum erhalten. Das heißt aber auch, der Staat würde sich in Entscheide von privaten Investoren einmischen. Und in welchem Ausmaß das passieren soll, ist noch unklar. Die zweite Initiative für ein Recht auf Wohnen ist noch viel offener. Neu haben die Basler Verfassung alle Bürgerinnen und Bürger das Recht auf eine bezahlbare Wohnung. Wie dieses Versprechen umgesetzt werden soll, das ist jetzt Aufgabe der Politik und höchst umstritten. Nicht einmal die Initianten sind sich bei dieser Frage einig.
Eben gleich vierfach wurde dieser Mieterschutz gestärkt. Warum kommt sowas durch in einer rot-grünen Regierung, die ja eigentlich schon mieterfreundlich ist?
Das kann auf den ersten Blick tatsächlich überraschen. Basel hat eine rot-grüne Regierung, die mit dem Wohnbaufördergesetz eigentlich auch schon einiges tut gegen die Wohnungsknappheit. Aber in Basel ist der Wohnungsmarkt umkämpft. Viele haben Angst, aus ihrer Wohnung verdrängt zu werden, zum Beispiel wegen Immobilienspekulation. Das Thema brennt den Leuten unter den Nägeln. Das zeigen auch die Zahlen. Die Leerstandsquote ist in den letzten Jahren nochmals gesunken. Sie liegt bei rund 0,5%. Das ist ein sehr tiefer Wert. Ich glaube, die Wohnungsknappheit ist einer der größten Sorgen der Baslerinnen und Basler.
Also ist dieses Votum gestern letztlich auch eine Kritik an der Regierung, die habe zu nicht gemacht, punkto Wohnbauförderung?
Es ist sicherlich eine klare Botschaft an die Regierung. Die Politik soll noch mehr tun und dafür auch in den Wohnungsmarkt eingreifen. Es ist weniger eine Grundsatzkritik, sondern mehr ein Weckruf. Und ganz konkret heißt es auch, eine Aufforderung, günstigen Wohnraum zu bewahren. Teure Neubauwohnungen, das gibt es eigentlich genug. Das erklärt vielleicht auch, weshalb es einige Neubauprojekte nicht einfach haben. Die Stimmbevölkerung hat nämlich auch schon große Überbauungsprojekte abgelehnt.
Nun kennt Genf ja vergleichbare Regeln. Welche Erfahrungen hat man dort gemacht?
In Genf ist das Problem vermutlich noch akzentuierter. Es gibt dort wenige Neubauten und auch auffällig wenige Sanierungen. Das ist ganz interessant, denn Genf kennt ein ähnliches Gesetz wie die Wohnschutzinitiative, welche Basel gestern angenommen hat. Das Genfer Gesetz sagt, dass Hausbesitzer die Kosten von Renovationen nicht vollständig auf die Mieter abwälzen dürfen. Das führt dazu, dass weniger als in anderen Schweizer Städten saniert wird. Die Häuser verlotten teilweise zwar, dafür bleibt aber günstiger Wohnraum erhalten. Das hat aber auch eine Schattenseite, wie eine Studie von Avenir Suisse zeigt. Benachteiligt sind dadurch Leute, die sich eine neue Wohnung suchen. Sie haben es schwer, etwas zu finden.
Vielen Dank für diese Informationen, Cedric Eichkorn in Basel. In Kenia gehört Korruption zum Alltag. Im jüngsten Skandal sollen umgerechnet rund 90 Millionen Franken verschwunden sein, in einer Art staatlichen Zivildienst. Und auch in anderen Regierungsabteilungen ist Geld versickert. Meistens passiert nichts. In diesem Fall allerdings will Präsident Kenyatta hart durchgreifen. Doch die Leute in Kenia haben ihre berechtigten Zweifel, wie die Reportage von Anna Lemmenmeier zeigt.
Das Stadtzentrum von Nairobi. Rund 300 Personen, alle in Rot gekleidet, marschieren in ohrenbetäubendem Lärm, der selbst mein Mikrofon überschlagen lässt, und fordern Gerechtigkeit. Wir wollen unser Geld zurück. Die 25-jährige Miriam Njeri ist wütend und frustriert. Noch nie wurde ein ranghoher Beamter in Kenia für Korruption bestraft. Doch dieses Mal verspricht Präsident Kenyatta durchzugreifen. Mehr als 20 Personen mussten vor Gericht, rund 1000 Beamte wurden temporär freigestellt. Sie sollten ihr Vermögen deklarieren und einem Lügendetektortest unterzogen werden. Viele Kenianer glauben dem Präsidenten aber nicht, dass er es ernst meint mit dem Vorgehen gegen Korruption. Denn der Präsident und sein Vize, sie seien selbst die größten Diebe. In einem anderen Stadtteil sitzt John Gitongo in seinem Büro. Wohl keiner in Kenia weiß besser Bescheid über Korruption als er. Und darum kann Gitongo die Skepsis der jungen Leute Präsident Kenyatta gegenüber gut nachvollziehen.
You know, I've often said the most articulate president Kenya has ever had on corruption is Kenyatta.
Der Präsident, der die besten Reden geschwungen habe über Korruption, sei Uhuru Kenyatta. Doch unter ihm seien schätzungsweise 3,5 Milliarden US-Dollars verschwunden. Das sei die korrupteste Regierung, die Kenia je hatte.
I mean, this is the most corrupt administration in Kenyan history.
John Githango weiß, wovon er spricht. Er war selbst einst in der Regierung zuständig für Korruptionsbekämpfung. Als solcher deckte er einer der größten Korruptionsskandale in Kenia auf, in welchen diverse Minister verwickelt waren. Nachdem er Morddrohungen erhalten hatte, flüchtete Githango ins Exil. Das ist über 10 Jahre her und geschehen ist in diesem Fall wenig.
There's money in Switzerland that is frozen by the Swiss authorities. From some of the perpetrators, but they are happily around. Yeah, these are the absurdities.
Es sei absurd. Zwar sind gut 2 Millionen Franken auf Schweizer Konten blockiert, aber die Angeklagten gingen hier in Kenia nach wie vor ungestört ihren Geschäften nach. Weil die Opposition zu schwach sei und die meisten Kenianer in Armut leben und darum andere Sorgen hätten, sei der Druck auf die Regierungselite schlicht nicht da, das System zu ändern. Komme dazu, dass weder die Business Community noch die internationale Gemeinschaft sich ernsthaft an der Korruption störe, so Kenias Antikorruptionszar John Githango.
They pretend, but they don't really care. They care about the predictability of the corruption.
Solange die Korruption vorhersehbar und stabil sei, würden Geschäftsleute das nötige Geld finden. Und in Zeiten des Kampfes gegen den Terror, bei dem Kenia eine wichtige Rolle spielt, seien die besten Partner halt oft Diebe.
And in this era of the war against terror, some of the best partners are thieves.
Nun bleibt abzuwarten, wie Kenias Präsident seinen Kampf gegen die Korruption weiterführt. A luta continua. Der Kampf geht weiter, wie Mosambiks Freiheitskämpfer einst sagten. Oder eher, a looter continua. Die Plünderer machen weiter, wie Kenianer den Freiheitsspruch mittlerweile umgewandelt haben.
5:01. Die Russinnen und Russen entdecken den Sport. Nein, gemeint sind damit nicht die großen Sportanlässe, gemeint ist der Alltagssport. Nach vielen faulen Jahren ist das Land daran, wieder richtig fit zu werden. Dieses neue Bewusstsein ist Ausdruck dafür, wie sich der Alltag in Russland in den letzten Jahren verändert hat. Und Teil einer kleinen Serie unseres Russland-Korrespondenten David Nauer im Rahmen der Fußball-WM, die diese Woche beginnt.
Ein früher Samstagmorgen in Moskau. In einem Park versammeln sich Sportlerinnen und Sportler. Kurze Hosen, leichte Leibchen, Turnschuhe. Die Fitnessclub-Kette World Class organisiert einen Wettlauf. 10 Kilometer stehen auf dem Programm. Wer will, kann auch einen Halbmarathon in Angriff nehmen. Es ist nur einer von vielen solchen Anlässen. Wettrennen, Veloparaden, öffentliches Yoga in Parks. Der Breitensport erlebt gerade einen Boom in Russland, vor allem in den großen Städten. Heute laufen bei uns 5'000 Leute mit. Vor 10 Jahren waren noch viel weniger dabei, sagt Kirill Lisunov vom Organisationskomitee. Er selber ist Kampfsportler, arbeitet aber seit längerem als Trainer in den World-Class-Fitness-Clubs. Wohlhabende Moskauer bezahlen viel Geld, damit Lisunov sie zum Schwitzen bringt. Doch an die faulen Jahre in Russland kann er sich noch gut erinnern. Zu Sowjetzeiten haben die Leute Sport gemacht, aber dann ging diese Kultur verloren. Viele begannen zu rauchen und tranken zu viel. Ein gesunder Lebenswandel war out. Die Krise nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war also auch eine Krise des Sports. Die Menschen waren so sehr mit Überleben beschäftigt, dass sie für körperliche Ertüchtigung weder Zeit noch Energie hatten. Sport war bloß etwas für Profisportler oder für Kinder. Ausländer, die schon länger in Russland leben, erinnern sich. Noch vor 10 Jahren wurde man als Jogger in Moskauer Parks schräg angeschaut, als würde man etwas Unanständiges tun. Das ist inzwischen ganz anders, bestätigt auch Sporttrainer Lisunov. Die Stadt hat sich stark verändert. Die Parks wurden umgebaut. Da kann man jetzt laufen, Velo fahren oder mit den Inline-Skates über perfekt geteerte Wege flitzen. Und diese Möglichkeiten werden rege genutzt. Das hat auch damit zu tun, dass es den Leuten besser geht. Im Vergleich zu früher verdienen die meisten Russen mehr. Sie können sich den Sport jetzt leisten. Tatsächlich, gerade für junge, urbane Russen ist Sportmachen ein Statussymbol geworden. Städte wie Moskau oder St. Petersburg haben inzwischen ein ähnliches Sportangebot wie westliche Metropolen. Das ist einer der Widersprüche im modernen Russland. Politisch hat sich das Land in den letzten Jahren von Europa entfremdet. In Sachen Sport und Lebensstil aber ist der Osten dem Westen näher gekommen.
David Nauer. Und morgen erklärt er uns dann im Rendezvous, wie es die Russinnen und Russen eigentlich so mit Fremdsprachen haben. Da gilt nämlich alles oder nichts. Das muss ein Erwachen mit einem ziemlichen Olympiakater gewesen sein heute Morgen für die Promotoren von Olympischen Spielen in der Schweiz, nach diesem Nein des Walliser Stimmvolks gestern zu Sion 2026. Doch dieses Aufwachen mit Olympiakater ist nichts Neues in der Schweiz. Die jüngste Abstimmungsniederlage, die steht in einer ganzen Reihe von gescheiterten Anläufen. Raphael von Matt ist fürs Rendezvous ins Archiv gestiegen.
Seit 1948 hat es nicht mehr geklappt mit Olympischen Spielen in der Schweiz. Am nächsten dran war man vor 20 Jahren. Die Walliser Kandidatur Sion 2006 wurde vom Internationalen Olympischen Komitee IOC als beste Kandidatur bezeichnet. Und das Walliser Stimmvolk sagte mit 2/3 deutlich Ja zur Kandidatur. Sion 2006, ging also als Favorit in die Abstimmung des IOC. Doch dann verkündete der damalige IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch das Resultat.
Die Responsibility to organize the 20th Olympic Winter Olympic Games in 2006 is Torino.
Jubel in Turin, riesige Enttäuschung in Sydney. CIO Mafia, riefen die empörten Olympia-Anhänger. Sie vermuteten, dass bei der Vergabe der Olympischen Spiele geschummelt worden sei. Besonders enttäuscht war der damalige Bundesrat und Sportminister Adolf Ogi. Er hatte sich mit Leib und Seele für die Olympiakandidatur eingesetzt.
Mir tut das Leben für die grosse Hoffnung, die entstanden ist in der letzten Zeit in der Schweiz. Eine Vision ist weg. Es ist schade, was passiert ist. Man hätte es eigentlich verdient und ich hatte eigentlich Gerechtigkeit, werde siegen.
Auch Ogi empfand das Resultat als ungerecht. Die Olympia-Befürworter in der Schweiz gaben allerdings nicht auf. In verschiedenen Kantonen unternahmen sie neue Anläufe, um die Winterspiele ins Land zu holen. Gleich zweimal hintereinander wollte der Kanton Graubünden kandidieren. Doch im vergangenen Jahr sagte das Stimmvolk zum zweiten Mal Nein. Der zuständige Bündner Regierungsrat, John Dominic Parolini, musste am Abstimmungssonntag ernüchtert festhalten.
Das Grossprojekt Olympia wird schubladisiert und für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, nicht mehr aus der Schublade rausgenommen.
Gestern dann die gleiche Erkenntnis im Wallis, dass Olympiakandidaturen für Jahre in der Schublade bleiben. Das gilt nun wohl für die ganze Schweiz. So müssen sich Olympiafreunde einstweilen mit der Erinnerung an St. Moritz trösten. Dort fanden vor 70 Jahren zum letzten Mal Olympische Winterspiele in der Schweiz statt.
Die Nationen sind versammelt. Bundespräsident Celio eröffnet die Spiele.
Je déclare ouvert les cinquième Jeux Olympiques d'hiver à Saint-Moritz.
Eins nach eins, gleich im ersten und vierten, Olympia und die Schweiz, das scheint einfach nicht mehr zusammenzupassen. Was müsste sich ändern, beziehungsweise wer müsste sich ändern, dass das anders würde? Antwort im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Annie Quangler.
Die Geschäftsleitung der Postauto AG wird per sofort freigestellt. In einer Medienkonferenz zu den missbräuchlichen Buchungen, um Subventionen zu erhalten, sagte Postverwaltungsratspräsident Urs Schwaller, die Kontrollmechanismen bei der Post hätten über Jahre versagt. Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal in der Kirche im südamerikanischen Chile akzeptiert Papst Franziskus den Rücktritt von drei chilenischen Bischöfen. Im Mai hatten alle 34 chilenischen Bischöfe ihren Rücktritt angeboten. Im vergangenen Jahr waren 9 von 10 Staustunden im Straßenverkehr auf Verkehrsüberlastung zurückzuführen. Laut dem Bundesamt für Straßen Astra staute sich der Verkehr auf den Nationalstraßen 2017 während rund 26.000 Stunden, 7,5% mehr als im Vorjahr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.